Als die Welt in Stücke brach, von Jens W. Kroker. Kapitel 8, Wolverine. Daniel erwachte mit einem Schrei. Er hatte irgendetwas geträumt, konnte jetzt aber nicht mehr genau sagen, was, nur dass es fürchterlich gewesen war. Etwas hatte ihn verfolgt durch eine Art Labyrinth aus Weinreben. Er atmete tief durch und öffnete langsam die Augen. Er lag in einem Schlafsack auf einer Matratze und neben ihm brannte in einer eisernen Schale ein knisterndes Feuer, das nur mattes Licht und tiefe Schatten in den düsteren Raum warf. Wo war er? Er kannte diesen Raum nicht. Das war nicht das Haus der Bauers. Hallo? Ist da wer? Krächzte er, doch es gab keine Antwort. Er richtete sich auf und schaute sich genauer um. Alles wirkte alt und seit langer Zeit verlassen. Hier gab es keine Möbel, Tapeten hingen in Fetzen von den Wänden. Überall lag Dreck herum. Dies war eine Ruine. Aber wo und wie kam er hierher? Was war überhaupt geschehen? Die Erinnerungen tröpfelten in seinen Verstand. Die Realität war viel absurder als ein Traum. Die Vision. Der Wald. Der Tierpark. Sven, Tim, Erika, der Wolf. Unwillkürlich fasste er sich an die Brust, die aufgerissen hätte sein müssen, aber da war nichts. Er trug ein Hemd, das er nicht kannte, etwas zu groß, und darunter war seine Haut unverletzt. Hatte das Tier ihn nicht getötet? Er verstand nicht, begriff nicht, wie es möglich war, dass er noch lebte. Dann hörte er Schritte. Die Tür öffnete sich und Tageslicht fiel hinein. Erst jetzt begriff er, dass die Fenster zugenagelt waren. Im Licht stand nun eine Gestalt. Dürr, geisterhaft, mit einer Glatze, die im Feuerschein schimmerte. Daniel starrte Erika mit offenem Mund an. Das Mädchen sah aus wie ein Skelett, die Wangen hohl, das Haar geschoren, in praktische, einfache Kleidung gehüllt. Sie stand da und starrte zurück und sagte kein Wort. Dann langsam trat sie näher. Ihre Augen trafen sich. Waren seine auch so kummervoll wie ihre? Er wollte etwas sagen, aber bekam erst einmal nur ein Krächzen heraus. Sein Hals war staubtrocken und die Stimmbänder schienen eine Weile nicht mehr benutzt worden zu sein. Wie viel Zeit war vergangen? Er fühlte sich nicht sonderlich schwach, hatte aber einen Bärenhunger. Sein Magen knurrte laut, als wolle er den Gedanken unterstreichen. Erika nickte plötzlich auf eine Frage, die nicht gestellt worden war, und ging zu einem Bottich in einer Ecke, aus der sie Wasser in ein Glas schöpfte und es ihm reichte. Danach ging sie zu einer Truhe, holte Brot und Früchte heraus und legte sie ihm hin, während Daniel schon gierig das Wasser ansetzte. Dann setzte sie sich neben ihn und betrachtete ihn genauer. Sie hatte noch kein einziges Wort gesprochen.
»Danke sehr«, krächzte er, nachdem das Wasser seine Kehle befeuchtet hatte.
Gierig stopfte er sich nun das Brot in den Mund. Nachdem er seinen Hunger einigermaßen gestillt hatte und sein Körper sich nicht mehr anfühlte, als würde er vor Schwäche kollabieren, schaute er wieder zu Erika, die ihn die ganze Zeit beobachtet hatte.
»Was ist mit deinem Haar passiert?«
war komischerweise das Erste, das ihm von den Lippen kam. Erika zuckte nur mit den Schultern und fuhr sich mit der Hand so übers Haar, als rasiere sie es mit einem Messer ab. Mehr Informationen schien sie nicht geben zu wollen, schaute ihn aber weiterhin aufmerksam an.
»Redest du nicht mehr?«
fragte er und bekam dieses Mal gar keine Reaktion als Antwort. Er brauchte auch keine. Er verstand sie. Die nächste Frage weckte ihm ebenso den Wunsch, nie wieder zu sprechen.
Und Sven, sind sie...«
Sie zuckte nicht zusammen, sie verzog nicht das Gesicht, aber wie als Antwort liefen ihr mit einem Mal die Tränen über die Wangen. Daniel starrte in die grünen, gefluteten Augen und bekam fast keine Luft mehr. Daniels Gedanken waren ein einziges Chaos. Die Erinnerung an die Nacht spiegelte sich vor seinem inneren Auge ab. Nun liefen auch ihm die Tränen. Die nächste Frage kam irgendwann einfach automatisch, ohne dass er darüber nachdachte. Warum bin ich nicht auch tot? Zunächst reagierte Erika gar nicht darauf, starrte ihn nur weiterhin an, als hätte sie ihn gar nicht gehört. Dann aber beugte sie sich zu ihm rüber, bis sie ganz nah an ihm war. Sie blickte ihn aus ihren feuchten Augen an, nun im kalten Schädel noch größer als sonst wirkend, und fasste seine Hand. Er erschauerte. Die Berührung kam unerwartet, wenn auch nicht unwillkommen, aber es fühlte sich auch sonderbar falsch an. Tim. Plötzlich zog sie mit der anderen Hand ein Messer und piekste ihm einfach in den Arm. Daniel erschrak und schlug Erika das Messer aus der Hand. Krachend knallte es gegen die Wand und er fuhr das Mädchen entgeistert an. »Was soll denn das? Spinnst du?« Erika rieb sich wortlos die Finger und deutete dann auf Daniels Arm. Er schaute hin und riss die Augen auf. Die Wunde schloss sich gerade in sichtbarer Geschwindigkeit. Das Blut trocknete, zog sich teilweise regelrecht in den Arm zurück, der Schnitt begann zu nässen und dann schon bildete sich neue Haut, wo eben noch eine Verletzung gewesen war. Nach 10 Minuten war nichts mehr zu sehen. Es war keine wirkliche Überraschung, erklärte es doch so viel, aber es jetzt in dieser Geschwindigkeit und so absolut zu sehen, schockte ihn zutiefst. »Verrückt«, hauchte er verwirrt. Erika zuckte nur mit den Schultern. Die unglaubliche Fitness, die Stärke, der Instinkt verursacht durch diese Stimme in seiner Brust und jetzt noch die Fähigkeit, sich einfach so zu heilen. Unverwundbarkeit oder nein, Regeneration. Wolverine war alles, was Daniel denken konnte. Er hatte die Kräfte von Wolverine. Oder zumindest ähnliche. Dieter Eisenfaust war ein Riese geworden. Ahmed konnte mit Tieren sprechen oder so und Hannah in die Zukunft sehen. »Hannah!« rief er plötzlich und sprang auf, packte Erika an der Schulter. Diese zuckte zusammen, aber er beachtete es nicht. »Was ist mit ihren Augen? Was ist ihr passiert durch die Vision?« Seine Gedanken rasten. Beim ersten Mal hatte sie eine Bindehautentzündung oder so ähnlich gehabt und Herr Bauer hatte nicht ausgeschlossen, dass ihre Augen bei einer weiteren Vision Schaden nehmen würden. Erika reagierte gar nicht. Sie nickte nicht, aber schüttelte auch nicht den Kopf und das reichte Daniel völlig aus. Mit einem Satz war er an der Tür. In diesem Moment aber ging diese auf, weshalb er fast in den Mann, der dort stand, hineingerannt wäre. »Vorsicht, Junge! Wenn du mich umrennst, brichst du mir alle Knochen«, raunte Ahmed und drückte die Hand gegen Daniels Brust, der im letzten Moment hatte bremsen können.
»Ahmed? Ich muss zu Hannah. Was ist mit ihren Augen?«
Der Ältere schüttelte den Kopf. »Deiner Schwester geht es gut. Sie ist bei den Bauers. Ich habe mit Dr. Bauer gesprochen. Die Augen sind schlechter, ja, aber sie sieht. Es sind die Visionen. Je mehr sie hat, umso schlechter wird die Sicht werden.« Daniel öffnete den Mund, schloss ihn wieder und öffnete ihn erneut. Eine kaum zu ertragende Hilflosigkeit überkam ihn. Irgendwann gelang es ihm zu sprechen.
»Dann muss ich zu ihr. Ich muss für sie da sein.«
Ahmed nickte zustimmend. »Ja, das musst du, aber zuerst müssen wir reden.« »Hast du gegessen?« Daniel nickte. »Gut, setz dich«, forderte Ahmed ihn auf. Jetzt erst betrachtete Daniel ihn genauer. Sein Haar war gewachsen und vollkommen verstruppelt und wild. Er trug einen dichten Bart und dicke Herbstkleidung mit einem fleckigen Schal. Das Ganze ließ ihn wie einen Räuber aussehen. Daniel wollte ihm widersprechen, wollte losrennen und zu Hannah finden, aber Ahmeds durchdringender Blick und die Erkenntnis, dass er überhaupt nichts wusste, ließen ihn schließlich nicken und sich setzen. Ahmed setzte sich dazu und warf ein paar Kartoffeln in Alufolie in die Schale. Erika war die ganze Zeit sitzen geblieben und starrte Ahmed mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck an. Jetzt, wo Daniel wieder zur Ruhe kam, bemerkte er dies. Sie taxierte den Türken regelrecht und ihre Kiefer waren zusammengepresst. Ihr ganzer Körper wirkte angespannt, wie ein Raubtier, das zum Sprung bereit ist. Der Junge schaute zwischen ihr und dem Mann hin und her, dann fragte er schließlich, »Was hat sie?« Ahmed, der mit einem Stock in der Glut herumstocherte, um die Kartoffeln zu positionieren, schaute ihn mit traurigen Augen an. Sie ist wütend, und ich kann es ihr nicht verübeln. Wenn du nicht hier wärst, würde sie sicher nicht in einem Raum mit mir bleiben. Daniels Gedanken rasten. Es gab so viel zu fragen, so viel zu bedenken. Wo anfangen? Was ist genau passiert? Ahmed blickte wieder auf, fixierte ihn. Das weißt du nicht? Der Junge kratzte sich daraufhin am Kopf, versuchte die Frage, sich selbst zu beantworten und sagte schließlich, »Ich habe mit dem Wolf gekämpft. Ich war unglaublich stark, aber es hat nicht gereicht. Er hat mich besiegt.« »Ja, so war's«, murmelte Ahmed, und Erika machte einen seltsamen Laut. Es war kein Wort, mehr ein Zischen. Die Männer blickten zu ihr. Ihre Augen waren zusammengekniffen, ihre Lippen zusammengepresst. »Ich glaube, sie findet, ich hätte früher eingreifen sollen. Bevor Tim und Sven...« »Um die zwei tut es mir wirklich leid.« Ahmed spießte eine Kartoffel auf, um zu testen, ob sie gut war, und warf sie wieder in die Glut. »Noch nicht so weit.« Daniel verstand nicht genau, aber langsam ahnte er, um was es hier ging. »Du warst da? Du hast alles beobachtet? Und dann hast du den Wolf vertrieben?« Jetzt spürte auch Daniel Wut in sich hochkochen, aber Ahmed schüttelte den Kopf. »Nein. Ich war noch nicht da, als die zwei. Ich mochte Sven, er war ein guter Mann. Ich hätte niemals zugelassen, dass ihm etwas passiert. Aber ich habe zugeschaut, wie du mit dem Wolf gekämpft hast.« Wieder ein Zischen von Erika. Daniel sah, dass sie wieder das Messer in der Hand hatte, und er spannte automatisch die Muskeln an. Wütend stierte er nun zu Ahmed. »Warum?« »Ich hätte sterben können. Erika hätte sterben können.« Ahmed nickte. Da war eine Düsternis in seinen Augen, die Daniel mit einem Mal Gänsehaut verursachte. »Ja, diese Welt ist finster. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt sterben. Warst du bei ihrer Beerdigung?« Daniel wusste wegen des schnellen Themenwechsels erst nicht, wen er meinte, aber dann schüttelte er verlegen den Kopf. Ahmed brummte unwillig. »Ich habe gesehen, wie sie verbrannt wurde. Durch die Augen eines Vogels. Damals wusste ich noch nicht, wie man es kontrolliert, aber ich habe Teile der Zeremonie gesehen. Da waren nur Herr Bauer, Frau Bauer und Sven, sonst niemand. Niemand hat sich darum geschert, dass sie getötet wurde.« Daniel blickte unwillkürlich zu Erika, die Ahmed noch immer wütend, aber nun auch sehr blass anstarrte. »Also ja, Junge, ihr hättet sterben können, aber ich musste sehen, ob du ihm gewachsen bist.« »Ihm gewachsen? Von was redest du?« Ahmed spießte die Kartoffel erneut auf, roch an ihr und schien nun zufrieden zu sein. Dann warf er sie Erika hin, die ihn böse anfunkelte, aber vorsichtig die Alufolie mit dem Messer aufpulte. »Du weißt genau, von was ich rede, Junge. Ich kann ihn nur in Schach halten, aber nicht besiegen. Du vielleicht schon.« »Wolverine«, dachte Daniel sofort, aber schüttelte instinktiv den Kopf. »Das ist Unsinn. Ich habe mich etwas verändert. Ja, ich bin stärker und so, aber wie kommst du verdammt nochmal auf die Idee, dass ich einen Wolf besiegen kann, also einen Werwolf oder was das Ding ist?« Plötzlich zuckte Erika in seine Richtung das Messer zum Stechen bereit, und Daniel packte instinktiv ihr Handgelenk. »Lass das«, schrie er sie an, und sie lächelte bösartig zurück. Diese neue Erika machte ihm Angst, aber ein kleiner Teil von ihm fand die glatzköpfige Hexe irritierenderweise ziemlich sexy. Er schüttelte den Kopf, um den aufkeimenden Gedanken loszuwerden, und nahm ihr das Messer ab. Ahmed hatte die kleine Vorführung lächelnd betrachtet. »Du bist wie ich, Daniel. Wie ich und Hannah und dieser Riese in Maxdorf. Ich weiß nicht warum, und auch Herr Bauer scheint keine Ahnung zu haben, aber wir alle haben uns verändert. Wir alle haben Kräfte, die früher nur in Märchen vorgekommen sind. Fantasy-Filme und bei Marvel«, korrigierte Daniel automatisch. »Was?« Der Junge zuckte mit den Schultern. »Vergiss es. Ja, das mag ja alles sein, aber nur weil ich stärker bin und nicht so leicht auf... gestochen werden kann?« Er blickte böse zu Erika, die wieder gleichgültig lächelte. »Heißt das nicht, dass ich den Wolf besiegen kann? Und außerdem will ich das gar nicht«, quengelte er und merkte, dass vor allem die letzte Aussage die absolute Wahrheit war. Er mochte Computerspiele, er feierte die Geschichten, wenn er entspannt auf dem Sofa sitzen und dabei Chips futtern konnte. Und natürlich hatte er viele Male fantasiert, wie es wäre, wenn er zum Beispiel Feuerbälle schleudern könnte. Aber das waren Hirngespinste gewesen. Niemals hatte er darum gebeten, gegen einen Wolf zu kämpfen. Noch dazu einen, der die Leute mit einem Klauenhieb töten konnte. Ohrfeigen war Daniel mittlerweile gewöhnt, aber die, die jetzt kam, hatte er nicht kommen sehen. Vor allem, weil es eher eine Faust war, die er von Erika verpasst bekam. Die dürrknochige Hand traf sein Kinn und er merkte es kaum. Die junge Frau indes schrie auf und hielt sich sofort das Handgelenk, während sie ihn böse anstarrte. »Was soll denn das jetzt?« fragte er mehr verwirrt als wütend und blickte sie entgeistert an. »Sie redet seit dem Vorfall nicht, aber ich denke, sie würde dir gerne sagen, dass wir uns deine Feigheit nicht leisten können«, antwortete Ahmed an ihrer Stelle, »und hier und jetzt war es genug. Schluss, aus!« Daniel hatte die Schnauze voll. Ruckartig stand er auf und ging einen Schritt auf Ahmed zu, der noch immer da saß und zu ihm aufblickte. Mit geballten Fäusten schrie Daniel ihn an. »Wer ist denn hier der Feigling? Wer ist aus dem Gemeindehaus abgehauen und hat nicht mal versucht, seine Frau zu retten? Wer hat seinen Jungen im Stich gelassen und zugeschaut, wie ich fast von dem verdammten Wolf gefressen werde?« Während des Schreiens hatte er sich heruntergebeugt und Ahmed am Kragen gepackt. Ihre Gesichter waren jetzt direkt aneinander, Nasenspitze an Nasenspitze, und sie starrten sich an. »Ja, ja. Komm, schlag mich tot. Du würdest mir einen Gefallen tun«, flüsterte Ahmed. In den Augen des Türken sah Daniel, dass dies die Wahrheit war, und das ließ ihn sofort zurückzucken. Er taumelte 2 Schritte, bis er an die zerfetzte Tapete stieß. Ahmed blickte ihm hinterher. Da war Enttäuschung in seinem Blick. »Setz dich wieder, Daniel. Die Kartoffel ist fertig.« Damit stieß er wieder in eine der Kartoffeln hinein und legte sie vor Daniel ab. Der starrte auf die in Alufolie gepackte Knolle, als wäre sie ein Alien-Relikt. »Das ist das Problem mit diesen Kräften. Wir haben sie noch nicht im Griff. Bei Dieter ist es irgendwie eskaliert, glaube ich. Er ist unkontrolliert gewachsen. Hannah verliert langsam ihr Augenlicht, weil sie nicht weiß, wie sie die Visionen stoppen soll. Und ich habe damals noch nicht gewusst, wie ich es bewusst aktivieren kann. Ich sah im Traum aus den Augen einer Fliege, wie der Wolf meine Frau tötete. Ich war noch gefesselt. Ich konnte nicht weg. Ich musste alles hilflos mit ansehen. Und da rastete ich aus und irgendwie habe ich all die Würmer und Ratten gerufen. Als ich bei den Bauers ankam, war er weg. Aber ich spürte ihn noch. Ich fühlte, dass er flüchtete. Nicht vor mir, damals wusste ich nicht vor was, jetzt aber verstehe ich. Er ist vor dir fortgelaufen, oder besser gesagt, vor dem, was in dir schlummert. Ahmed pickte eine letzte Kartoffel auf und legte sie vor sich ab. Wieder wies er Daniel mit der Hand an, sich zu setzen. Diesmal folgte der Junge. »Ich bin ihm gefolgt. Ich wollte ihn töten. Bald erkannte ich, dass er das Gebiet verließ. Ich konnte den Jungen nicht mitnehmen und mein Hass war so groß, dass ich das gar nicht wollte, dass er mich so sah.« Er hatte mittlerweile die Alufolie weggepult und biss in die dampfende Kartoffel. »Er ist gut bei den Bauers aufgehoben. Ich habe eine andere Aufgabe. Wir haben eine andere Aufgabe.« »Und was soll das sein? Uns vom Wolf fressen lassen?«, fragte Daniel skeptisch. Ahmed schüttelte den Kopf. »Es gibt noch mehr Monster. Viele, überall im Land. Nicht nur Wölfe, auch andere Kreaturen. Ich weiß nicht, was sie sind und wie sie entstanden, aber wie wir sind sie da und sie sind gefährlich«, erklärte er und blickte zu Erika rüber, die angespannt da saß und an seinen Lippen hing. »Wenn wir nicht lernen, sie zu besiegen, werden sie uns auslöschen, auf kurz oder lang.« Er machte eine Pause und aß weiter an der Kartoffel. Dann fuhr er langsam und traurig fort.
Ich konnte meine Frau nicht retten, weil ich nicht wusste, wie diese Kräfte funktionieren. Aber ich spürte schon damals, dass da was in mir war, dass da was raus wollte und dass ich lernen musste, wie ich es entfessle. Ich glaube, so ist es auch bei dir. Hörst du manchmal eine Stimme in deiner Brust?
Daniel erschrak und fühlte sich ertappt. Er versteifte sich regelrecht und blickte in die Flammen. Es stimmte. Die Stimme war immer da, leise und unklar. Keine Stimme im eigentlichen Sinne, mehr ein Gefühl, das sich in seinem Verstand manchmal als Worte bahnbrach. Er blickte wieder auf.
»Und wenn ich das nicht will?«, fragte er.
Erika schnaubte und Daniel fürchtete eine neue Attacke, aber sie saß nur da mit aufgeblähten Backen. Ahmed lächelte finster.
»Ich verstehe dich. Mir geht es nicht anders. Wir haben darum nicht gebeten.«
Er machte eine Pause und schob die Kartoffel von sich, als sei ihm mit einem Mal der Appetit vergangen. »Als sie starb, wollte ich einfach nur... Naja, nur die Wut auf den Wolf hielt mich aufrecht.« Er blickte zu Erika, deren Blick nun viel weniger feindselig war. »Ich verfolgte ihn, jagte ihn, trieb ihn vor mir her und aus irgendeinem Grund floh er immer weiter in den Pfälzer Wald. Dabei war ich gezwungen, meine Kräfte zu verwenden, sie zu benutzen. Immer wieder fragte ich mich, was gewesen wäre, wenn ich diese Macht schon im Gemeindehaus gehabt hätte. Der Gedanke machte mich wahnsinnig, die Schuld, mich nicht rechtzeitig aus den Fesseln befreit zu haben, obwohl ich es hätte können.«
Wieder pausierte er und schluckte sichtlich. »Was, wenn wir helfen können, es aber nicht tun?«
Daniel hätte fast gelacht. Das kam einem bestimmten Spruch aus einem Spider-Man-Film. Er glaubte dem mit dem Nerd ziemlich nahe. Es stimmte schon. Da war etwas in ihm. Es zu leugnen machte keinen Sinn. Er hatte Dieter Eisenfaust bekämpft und den Wolf, aber gegen beide, das wusste er, hatte er in einer weiteren Konfrontation keine Chance. Sie hatten beide nicht mit seiner Kraft gerechnet, genauso wenig wie er. Noch einmal würden sie sich nicht überraschen lassen. Und er war einfach kein Kämpfer, noch nie gewesen. Er war der, den man über den Schulhof jagte oder dem man die Unterhose in die Ritze zog. Er war keiner, der sich wehrte oder anderer verletzte oder sonst irgendetwas Mutiges tat. Welchen absurden Spaß hatte sich die Natur gemacht, ihm plötzlich solche Fähigkeiten zu geben? Wenn schon, dann wäre Zaubern was gewesen, also so levitieren oder Dinge verwandeln. Irgendetwas, wo man seinen Körper nicht zu brauchte. Er war eine verdammte Discounter-Variante von Wolverine und das machte so überhaupt keinen Sinn.
»Hör auf zu träumen, Junge«, schnitt Ahmed plötzlich in seine Gedanken und Daniel merkte, dass er eine ganze Weile mit offenem Mund dagesessen hatte. »Ob du es willst oder nicht, wir werden uns mit diesen Kräften befassen müssen. Wir werden herausfinden, wie du sie kontrollieren kannst, vielleicht sogar verstärken und wir werden dir beibringen, wie man kämpft.«
Daniel starrte ihn fassungslos an. »Nein, ich will nicht.« Zu wissen, wie man kämpfte, würde bedeuten, dass man auch von ihm erwartete, dass er dann kämpfte, gegen verdammte Riesen und Wölfe und was auch noch immer da draußen lauerte. Nicht mit ihm. Entrüstet stand er auf und wollte hinausgehen, als Erika ihm fauchend folgte und ihn überholte, um sich ihm in den Weg zu stellen. Er starrte das glatzköpfige, stumme Mädchen entgeistert an. Sie war wirklich komplett durchgeknallt seit dem Tod ihres Freundes. »Was sollte das denn?« »Lass mich durch«, schrie er fast und wollte sie zur Seite drücken, aber sie klammerte sich an ihm fest. »Spinnst du jetzt völlig?«
»Du kannst nicht gehen«, sagte Ahmed noch immer sitzend. »Die Bürgermeisterin hat es verboten.«
Das ließ Daniel innehalten. Mit Erika an seinem Arm hängend drehte er sich um.
»Was?«
»Ich habe dich mit meinen Ponys zurückgebracht, zu den Bauers, aber am nächsten Morgen gab es eine Versammlung. Ich habe da nicht teilgenommen, weil dieser Spinner Clem noch immer vermutet, dass ich an allem schuld sei. Er hat keine Beweise und er kann froh sein, dass er sich irrt, weil sonst...« Ahmed ballte die Fäuste. Es fiel ihm sichtlich schwer, seine Wut zu unterdrücken. »Jedenfalls gibt es eine Menge Leute, die Angst haben vor Leuten wie uns. seit sie Dieter gesehen haben, seit der Wolf wieder da ist und seit sie wissen, dass ich auch noch in der Nähe bin, sind alle ziemlich nervös. Das war alles gestern. Du hast sehr lange geschlafen. Ich nehme an, es hat was mit der Heilung zu tun. Herr Bauer und die Bürgermeisterin haben also beschlossen, die Gemüter zu beruhigen. Wir sind hier im Eiersheimer Hof, etwas weg vom Dorf, aber nahe genug, damit ich alles durch die Augen der Tiere beobachten und das Dorf warnen kann, falls diese Spinner von Maxdorf zurückkommen.
Hör mir jetzt gut zu. Ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten das Dorf überfallen und meinem Jungen etwas antun. Ich bin vielleicht nicht der Vater des Jahres, aber wir werden uns rüsten, du und ich. Setz dich wieder.
Daniel starrte ihn an. Ja, darum ging es eigentlich. Um Martin. Nein, nicht nur um Martin, auch um Hanna und viele andere Kinder. Um ein ganzes Dorf von Unschuldigen, die in diesem Wahnsinn auf ihn angewiesen waren. Ob er es wollte oder nicht. Er glaubte keine Sekunde, wirklich helfen zu können. Das war einfach nur Schwachsinn. Aber er verstand jetzt, warum Erika und Ahmed und die anderen ihn niemals in Ruhe lassen würden, bis er tat, was sie wollten. Daniel war schon immer am liebsten den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und ließ die Schultern hängen. Resigniert seufzte er. Dann setzte er sich wieder. Erika, die ihn losgelassen hatte, nickte und tat es ihm gleich. Als er wieder auf seinem Platz war, fuhr Ahmed fort. »Die Abmachung ist, dass ich herausfinde, was du genau kannst und dir helfe, es zu trainieren und vor allem zu kontrollieren. Ich selbst beherrsche meine Fähigkeiten auch noch nicht perfekt. Es macht also Sinn, dass wir uns beide damit befassen.« Daniel starrte ins Feuer. Sie hatten Angst vor ihm. Sie glaubten, er sei eine Gefahr und gleichzeitig eine Möglichkeit zur Rettung. Spinnten die jetzt alle? »Ich bin nicht gefährlich«, rief er unkontrolliert und leicht verzweifelt aus. Ahmed grinste. »Und ich kontrolliere keine Monster, um ein Dorf zu terrorisieren, aber die Welt ist komplett bekloppt geworden und mit Vernunft kommt man da nicht weit. Aber es ist gut, weil wir unsere Kräfte erlernen müssen. Wir haben gar keine Wahl. Denk mal nach. Es gibt nicht nur noch mehr Monster, sondern auch noch mehr von uns. Und wie der Riese in Maxdorf werden nicht alle so nette Jungs und Mädchen sein wie du, ich und Hanna.«
»Hanna? Was ist mit ihr? Warum ist sie denn nicht hier?«
Ahmed seufzte. »Bei allem Wahnsinn kriegen es die guten Beckenhaltner dann doch nicht, übers Herz ein kleines Mädchen auszustoßen, und der Bauer will ihre Augen noch ein paar Tage untersuchen. Auf kurz oder lang muss sie aber auch herkommen. Dass sie ihre Kräfte zu beherrschen lernt, ist am allerwichtigsten, weil wenn sie wirklich in die Zukunft sehen kann, ist sie die mächtigste von uns allen.« Das saß. Daniel machte den Mund auf und ließ ihn auch gleich so. Er wusste überhaupt nicht, was er denken sollte. Mächtig? Das Wort an sich war schon vollkommen absurd. Was sollte das denn bedeuten? Und dann noch im Zusammenhang mit seiner kleinen, quengeligen Schwester. Was war Macht in einer Welt wie dieser? Ein Auto anheben, ja, das sicher. Tiere beherrschen, Wunden heilen. Und ja, natürlich. Wissen, was passieren wird. Er hatte ein flaues Gefühl im Magen, einen dicken Kloß im Hals. Dann schaute er zu Erika rüber. »Und was ist mit dir? Warum bist du hier?« Erika starrte ihn herausfordernd an und zeigte auf ihn. Sie hat darauf bestanden, mitzukommen. Ihre Mutter wollte es ihr ausreden, aber das war nicht möglich. Sie ist einfach hergekommen und starrt mich seitdem an, als wolle sie mir die Kehle aufschlitzen, sagte Ahmed. Dieses Kommentar ließ Erikas Miene verdüstern, aber sie machte keine Anstalten, etwas zu widersprechen oder wenigstens den Kopf zu schütteln. »Aber ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass ich noch nicht da war, als der Junge starb. Niemals hätte ich das zugelassen, auch wenn ich allen Grund habe, einen Scheiß auf euer Dorf und alle, die darin leben, zu geben«, schnaubte Ahmed das Mädchen an. Diese starrte nur zurück. Das machte Daniel nachdenklich. Es stimmte schon. Ahmed hatte bis auf seinen Sohn, der bei den Bauers war, keinen Grund, Birkenheide zu helfen. Er hatte seine Frau verloren, weil man ihn gefesselt hatte. Hätte er sie retten können, wäre Clem nicht so paranoid gewesen? Möglich, aber vielleicht wäre er dann jetzt auch tot. Wahrscheinlich sogar. Allerdings, der Wolf hatte Ahmed nicht angegriffen. Er schien immer wieder vor ihm zu flüchten. »Warum rennt der Wolf vor dir weg?«, wollte Daniel nun wissen. Ahmed zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, es ist Instinkt. Er spürt, dass ich ihn manipulieren kann. Aber es wird immer schwerer mit jedem Mal. Er verändert sich, verbessert sich, wird stärker. Bald wird er sich nicht mehr vor mir fürchten. Diese Aussicht ließ Daniel schaudern. Was, wenn das Wesen noch größer, noch stärker, noch gefährlicher wurde? Das machte ihm nicht gerade Lust, gegen das Untier anzutreten, zu irgendeinem Zeitpunkt, weder jetzt noch später. Aber da war wieder die Stimme, das Gefühl in der Brust und eine Unausweichlichkeit, die ihn noch mehr verängstigte. Resigniert seufzte er. Und was heißt das jetzt alles? Ahmed leckte sich über die Lippen. Erika fletschte die Zähne. Das heißt, Junge, dass wir anfangen zu trainieren. Den Tag ließ Ahmed ihn allerdings noch in Ruhe und in der Nacht schliefen alle im selben Zimmer. Der Rest des Hauses war zu baufällig und niemand wollte alleine sein. Der Wolf war wieder fort, laut Ahmed außerhalb der Reichweite seiner Fähigkeiten, ihn über andere Tiere zu spüren. Wahrscheinlich, so vermutete der Türke, war das Tier wieder in den Pfälzer Wald geflohen. Ahmed hatte das Gefühl, dass der Wolf irgendetwas suchte. Schon bei seinem ersten Ausflug war das so gewesen. Was genau, wusste der Mann nicht, aber alle waren sich einig, dass es nichts Gutes sein konnte. Am nächsten Morgen wurde Daniel von Erika geweckt und es ging los. Ahmed verkündete, es müsse Daniels Kondition getestet und gestärkt werden. Man müsse herausfinden, wie viel er zu leisten imstande war. So ließ er ihn den halben Morgen um das Haus herumrennen, die alte Straße nach Weißenheim entlang, die er aber zuerst ein wenig frei schlagen musste. Auch hier wuchsen überall Weinreben, aber die Früchte waren schon größtenteils verdorrt. Nach Weißenheim selbst gingen sie nicht. Ahmed meinte, dort seien die meisten Leute geflohen. Vor was wusste er nicht, aber er vermutete, dass es der Wolf dort schlimm getrieben hatte. Daniel rannte also immer hin und her und wurde kaum müde, obwohl er förmlich sprintete. Irgendwann hielt ihn Erika an und kletterte auf seinen Rücken, völlig ohne zu fragen, und so hatte er weiter zu rennen mit dem zarten Leib seiner Angebeteten als Last. Sie war nicht schwer, aber sie bewegte sich absichtlich die ganze Zeit so, dass er das Gleichgewicht verlor und gegensteuern musste. Er hätte sich beklagt, aber andererseits waren ihre Schenkel, die er um seine Hüfte spürte, so ziemlich das einzige Positive an dem ganzen Unsinn, und so ertrug er es und rannte wie verrückt. Gegen Mittag war er tatsächlich erschöpft und kippte fast um. Dann gab es zu essen, Kartoffeln und Hase, den Ahmed einfach angelockt hatte. Der Mann war die ganze Zeit vor dem Haus gesessen und hatte Daniel zugeschaut und meditiert. Immer wieder waren Tiere vorbeigekommen, hatten seltsame Bewegungen gemacht und waren dann wieder gegangen. Daniel war sicher, dass Ahmed sie steuerte. Auch Vögel konnte man beobachten, sie zogen seltsame Kreise und die Ponys, ja, die Killerponys aus dem Tierpark, die Ahmed als Lasttiere rekrutiert hatte, liefen friedlich und eigenständig ins Dorf und kamen beladen mit Proviant zurück. Am Nachmittag sollte Daniel seine Kräfte stärken und das tat er, indem er Weinreben mit bloßen Händen ausriss und ein größeres Areal um das Haus herum schaffte. Am Ende des Tages war er völlig fertig. Sein Körper schmerzte, seine Muskeln brannten und er konnte kaum noch stehen. Beim Essen kommentierte Ahmed dann, beeindruckend, aber es wird nicht reichen. Ich hatte mehr erwartet. Das kränkte Daniel ein wenig und zugleich wusste er, dass Ahmed recht hatte. Es war nicht zu leugnen, sein Körper war unglaublich, konnte Dinge, die nahe an der Grenze zum Übermenschlichen waren, aber doch, wie es schien, noch nicht ganz darüber lagen. Eisenfaust war stärker als er. Ja, Daniel war fit. Daniel hatte die Kraft eines Actionhelden, aber Dieter Eisenfaust war der Hulk. Wie sollte er damit mithalten? Ich glaube, da steckt noch mehr in dir, Junge. Mehr Kraft, mehr Geschwindigkeit. Du musst ihn nur entfesseln. Und wie? Fragte Daniel, der alles andere als sicher war, ob er das überhaupt wollte. Ahmed antwortete nicht, sondern nahm den zweiten Hasen vom Feuer und verteilte ihn an die drei. Den Rest des Essens schwiegen sie, danach gingen sie zu Bett. Daniel lag noch lange wach in seiner Ecke des Zimmers, eingewickelt in Decken und Schlafsack, weil es langsam ziemlich kalt wurde, und lauschte den Atemzügen Ahmeds und Erikas. Sie sprachen noch immer nicht, aber sie wich keinen Moment von ihm. Er machte sich keine Illusionen. Sie wollte, dass er stark wurde und den Wolf besiegte. Ihr ging es um Rache für ihre große Liebe, für Tim. Und doch spürte er ihren Körper noch immer auf seinem Rücken, die zarte Haut, die seinen Arm gestreift hatte, der Atem ein wenig übel von der Nahrungsumstellung und dem Mangel an Zahnpasta und der Duft ihres Schweißes, auch ein wenig streng. Verdammt! Das hier war Himmel und Hölle zugleich. Es war wie eine Karotte, die man einem Esel an einer Schnur vors Gesicht bindet, damit er weiterläuft. Aber sie wollte nichts von ihm, außer seiner Kraft. Sie liebte Tim noch immer und würde das wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage tun. Wie sollte Daniel auch mit einem Toten konkurrieren? Plötzlich musste er wieder an Sven denken, diesen tapferen Mann. Der hatte keinerlei Kräfte besessen und sich trotzdem dem Wolf entgegengeworfen. Der hatte keine Sekunde gezögert zu kämpfen und ihn, Erika und Tim zu beschützen. Was für ein Mann. Das war ein Held. Kein Dummkopf mit ungewollten Superkräften, der danach hechelte, dass ihm seine Jugendliebe auf den Buckel stieg. »Ich habe mehr erwartet«, hatte Ahmed gesagt. »Sollte er doch zum Teufel gehen. Daniel war kein Sven und er würde es nie werden. Warum musste ausgerechnet er diese Fähigkeiten haben?« Mehrere Tage vergingen in einer sonderbaren Monotonie der brachialen Anstrengung. Immer weiter trieben Ahmed und Erika ihn an. Auch Ahmed trainierte, machte Liegestütze, hackte Reben um und sogar Erika hatte angefangen, sich fit zu machen. Offensichtlich hatte sie beschlossen, dass man auch kämpfen konnte, wenn man keine Kräfte hatte, und so trainierte sie mit, riss Reben heraus, wenn auch mit großer Mühe, machte Liegestütze und vollführte kurze Sprints. Sie war unermüdlich und im Gegensatz zu Daniel machte sie über die Tage sichtbare Fortschritte. Daniels Bemühungen führten nicht dazu, dass er stärker wurde oder fitter. Es schien, es gab eine Grenze, die er nicht überwinden konnte. Die Kälte setzte immer stärker ein, die Tage wurden rauer, aber Ahmed trieb sie weiter an. Nach einer Woche kam Hannah. Sie saß auf einem Pony, das Herr Bauer führte. Sie trug eine Brille, was sie früher nie gebraucht hatte, und ihre Augen wirkten gerötet. Ansonsten schien es ihr jedoch gut zu gehen. Sie lachte und streichelte das Pony und umarmte Erika enthusiastisch, um schließlich mit einem Jauchzen in Daniels Arme zu fliegen. Lange standen sie da, er mit ihr im Arm, eng umschlungen wie zwei Glätten. Ihren kleinen Körper nah an seiner Brust zu fühlen, zu wissen, dass sie lebte, war das Beste, das er seit Wochen empfand. Selbst Erikas Buckelritte waren nichts dagegen. Nach einer Weile setzte er sie ab, kniete sich vor sie. Kritisch betrachtete er die Brille und die Augen. Sie verzog das Gesicht zu einer Schnute. »Lass das. Das ist gruselig, wenn du so guckst.« »Kannst du mich sehen?« Sie rollte mit den Augen. »Ja, leider«, sagte sie und streckte ihm die Zunge raus und rannte zu Ahmed, der gerade eines der Ponys striegelte. Daniel schaute ihr besorgt hinterher. »Es ist nicht so schlimm«, sagte Herr Bauer, der zu ihm kam. »Die Brille hilft ihr, 100% zu sehen. Wir haben eine gefunden im Dorf, die ihr passt. Wenn sie das mit den Visionen in den Griff bekommt, wenn es einen Weg gibt, es zu kontrollieren, wird sie weiterhin sehen.« Daniel schaute den Doktor wenig überzeugt an. »Und wenn nicht?« Der alte Mann zuckte etwas verloren mit den Schultern. »Dann müssen wir sie beschützen, weil sie ein kleines Mädchen ist und die mächtigste Person, die wir kennen.« Wieder dieses Wort. Mächtig. Das machte so gar keinen Sinn und erzeugte in Daniel das Bedürfnis, sein Frühstück auf Herrn Bauers Füße zu entleeren. Aber es half nichts. Die Erwachsenen dachten so. Sie sahen in ihm und Hannah Bedrohungen und Werkzeuge. Er biss die Zähne zusammen. »Danke, Doktor, dass Sie nachher gesehen haben.« Der Mann nickte und blickte Daniel eine Weile an. »Du hast dich verändert, Junge. Äußerlich natürlich, aber nicht nur.« Daniel wusste, was er meinte. Im Eiersheimer Hof gab es ein altes Bad, in dem ein zerbrochener Spiegel hing. Da hatte er sich erst gestern drin bestaunt. Er war kein Junge mehr. Er war gewachsen in Höhe und Breite, seine Arme und Schultermuskeln wirkten wie die eines trainierten Athleten. Seine Figur war schlank, aber kraftvoll. Er sah mehr wie ein Leistungssportler als ein dicklicher Nerd aus. Was das Innere anging, war er sich nicht so sicher. Er fühlte sich immer noch wie ein kleiner Junge, vielleicht sogar noch unsicherer und hilfloser als je zuvor. Die folgenden Tage hatte Ahmed kaum noch Zeit für eigenes Training oder Daniel zu helfen, denn er war voll und ganz damit beschäftigt, Hannah das Meditieren beizubringen. Er glaubte, dass bei solchen geistigen Fähigkeiten wie seiner und ihrer eine ruhige Geisteshaltung half, die Kräfte zu kontrollieren. Bei Daniel, mit dem er es einige Tage zuvor auch versucht hatte, war dies wirkungslos geblieben. Und so trainierte der Junge mit Erika weiter in der Kälte seine Kraft, seine Ausdauer und seine Geschwindigkeit, ohne nennenswerte Fortschritte zu machen. Hanna hingegen sprach stark auf Ahmeds Atemübungen an, und als das klar wurde, brachte Herr Bauer nach 2 weiteren Tagen eine Frau ins Heldencamp, wie es Daniel selbstironisch nannte. Ihr Name war Lisa Kantner und sie war eine Yoga-Trainerin, die früher in Seniorenheimen Sitz-Yoga für Alte angeboten hatte, aber auch Kurse für Jüngere. Sie war 35, sehr hager, recht groß, mit wilden, lockigen braunen Haaren und mehreren auffälligen Warzen im Gesicht. Die machten sie nicht hässlich, eher einzigartig und interessant. Daniel fiel auf, dass sie keine Angst vor Ahmed zu haben schien und sich ihm gegenüber sehr freundlich verhielt. Der Türke hingegen blieb ruppig und abweisend, aber war froh, dass die Frau bereit war zu helfen, denn auch ihm, so sagte er, würde das Yoga nutzen, seine Fähigkeiten besser zu verstehen. Und so trainierten Hanna und er mit Lisa täglich im Haus. Für Übungen draußen war es zu kalt, die Kontrolle der inneren Befindlichkeiten, wie es Lisa nannte. Daniel versuchte es auch ein paar Mal, aber es half einfach nichts. Er sah, wie Hanna ruhiger wurde, wie ihr Blick klarer wurde, nicht die Sicht, mehr der Verstand. Und sie schaffte es mehrfach, kleine Ausblicke in die direkte Zukunft zu erhaschen, ohne dass ihre Augen leuchteten. Aber das waren keine großen Visionen, nur Vorahnungen, wie etwa, dass das Pony gleich wiehern würde oder dass Herr Bauer auf dem Weg zum Camp war. Gemessen an Daniels Stagnation indessen waren es Riesenschritte, und überhaupt die Vorstellung, dass Hanna bewusst in die Zukunft blicken konnte, war so absurd und großartig, dass selbst der kleinste Fortschritt gewaltig war. Für sie funktionierte also Ruhe und Selbstbeherrschung und innere Ausgeglichenheit, aber nicht für Daniel. Ahmed überlegte: »Ich glaube, das hat zum Teil mit der Kraft zu tun, die man in sich trägt. Vielleicht gibt es auch gar keinen Fortschritt bei körperlichen Veränderungen wie bei dir. Das Heilen deiner Haut scheint ja völlig unkontrolliert und automatisch zu geschehen.« Auch Herr Bauer vermutete, dass Daniel einfach an einem Limit dessen, was möglich war, angekommen war. Aber Daniel selbst wusste, dass dies nicht stimmte. Die Stimme in seiner Brust sagte es ihm klar und deutlich. Da war noch mehr in ihm, eine gewaltige Kraft, roh und schonungslos, echt und ungefiltert, die sich in ihm verbarg und nicht heraus wollte. Es war eine Eingebung, eine kleine, ungefährliche Vorsehung Hannas, die das bestätigte. Tatsächlich leuchteten ihre Haare ein wenig, als sie es aussprach, und die Augen funkelten kurz, aber ohne sie zu verbrennen. »Du musst die Emotion finden, die dich leitet.« Tagelang grübelte Daniel darüber nach. Was sollte das bedeuten? Musste er jetzt seine Kräfte mit der Hilfe der Liebe oder noch schlimmer der Freundschaft entfesseln? Das kam ihm albern vor. Und so trainierte er weiter, ohne eine Ahnung zu haben, wie er sein Innerstes befreien konnte. Eines Tages zuckte Hanna plötzlich zusammen. Ihre Augen weiteten sich und Daniel hatte schon Angst, sie würde anfangen zu glühen. Sie drehte sich zu Erika um, die sich gerade bereit machte zum Training. »Du musst Ahmed wegbringen. Geh mit ihm zum Wasser holen oder so.« Erika schaute sie verblüfft an. Sie sprach noch immer nicht, aber sie nickte. Sie hatte gelernt, den Worten des kleinen Mädchens zu vertrauen. Eilig ging sie raus und brachte Ahmed mit Zeichensprache und Lauten bei, dass er mitkommen sollte. Er protestierte, sah aber ein, dass sie neues Wasser brauchten, und so gingen sie zur Isenach auf der Maxdorfer Seite. Diese hatten sich in diesem Gebiet seit längerem nicht gezeigt. Daniel stand verblüfft vor dem Haus und fragte sich, was das sollte, als plötzlich eine Gestalt aus den Reben stieg. Es war Franz Klemm. Er hatte 2 Äxte in den Händen und schaute den Jungen beeindruckt an.
»Ha, da brat mir doch einer einen Storch. Du siehst aus wie He-Man, nur ein kleiner.«
Daniel starrte den Mann ratlos an. Er hatte keine Ahnung, wer dieser He-Man sein sollte. Dann blickte er unwillkürlich in Richtung Isenach.
»Ja, ja, ich weiß. Er rastet aus, wenn er mich sieht, aber da müssen wir jetzt alle durch. Es bringt nichts. Du musst lernen, wie man kämpft, mit und ohne Axt. Und der verkackte Zauberer hat keine Ahnung davon.«
Daniel überlegte. Es stimmte. Ahmed hatte versucht, mit ihm Axtkampf zu üben, aber er war darin auch nicht geübt oder begabt. Und wenn dieses ganze Training irgendetwas bringen sollte, musste er zumindest eine grundsätzliche Ahnung haben, wie man sich verteidigte. Er glaubte noch immer nicht, dass er je eine Chance haben würde gegen Dieter oder den Wolf, aber danach würden weder der eine noch der andere fragen, wenn sie ihn angriffen. Daniel seufzte also und nickte schließlich. Clem grinste schief und ließ die Äxte erstmal zu Boden fallen. »Als erstes bringe ich dir bei, wie man sich verteidigt«, sagte der Mann und sprang vor und schlug Daniel ins Gesicht. Der Junge hatte nicht damit gerechnet und die Stimme warnte ihn nicht, weil sie Clem wahrscheinlich nicht als Gefahr sah, und so bekam er den Schlag mit voller Wucht ab. Sein Kopf ruckte nach hinten, aber mehr geschah auch nicht. Kein Schmerz, keine Benommenheit, es war, als hätte ihn ein Kind geschlagen. Daniel starrte den Feuerwehrmann an, und der starrte verblüfft zurück, fasste sich aber schnell. »Hm, wenn der Riese zuschlägt und dich so trifft, kannst du dein Gehirn in den Reben suchen. Hände hoch, so.« Clem packte Daniels Handgelenke und zeigte ihm eine Blockstellung. Den Rest des Vormittags übten sie, Schläge zu parieren, bis sie ein aggressives Wiehern hörten und eines der Ponys wie wild und kampfeswillig aus dem Gebüsch geschossen kam und direkt auf Clem zustürmte. Dabei wankte es hin und her, weil es mehrere Kanister Wasser geladen hatte. Der Hauptmann konnte gerade noch die Axt vom Boden aufheben und den Stiel zwischen sich und das Tier bringen, sodass es wie wild ins Holz biss. Dann griff Daniel ein, packte das Vieh am Hals und drückte es von Clem fort. Er konnte es nur mit Mühe davon abhalten, wieder auf den Hauptmann zuzuspringen. »Hör auf, Onkel Ahmed!« erklang eine helle Stimme und Hannah, die vor dem Haus mit einer Puppe gespielt hatte, blickte zum Feld, wo Ahmed und Erika standen. Daniel hatte nicht wirklich Zeit hinzuschauen, aber er wusste genau, dass Ahmed das Tier kontrollierte. So auch Clem. »Wenn du es nicht wegschickst, ramme ich dem Vieh die Axt in den Kopf«, bellte dieser aggressiv in Richtung des Feldes. »Das ist deine Generallösung für alle Dinge, die du nicht verstehst, nicht wahr?«, entgegnete der Türke. »Wenn dein verdammtes Pony versucht, mir den Kopf abzubeißen, ist das meine Lösung. Da kannst du dir aber sicher sein«, erwiderte Clem. »Das Problem ist nur, Franz, dass in dieser Welt deine Axt absolut nichts gilt.« Ein Vogel stürzte plötzlich vom Himmel und versuchte, Franz Clems Gesicht zu zerhacken. Der schrie auf und schlug nach dem Tier, das aber auswich. »Hör auf, Onkel Ahmed!« schrie Hannah erneut, und Daniel hatte weiterhin Mühe, das verdammte Pony im Zaun zu halten. »Hört auf zu streiten! Wir brauchen euch beide, sonst werden wir alle sterben!« schrie das Mädchen nun weinend, und der Vogel trudelte zu einer Weinrebe, wo er sitzen blieb, während Clem verdutzt zu Hannah blickte. Das Pony erstarrte und regte sich nicht mehr, und auch Daniel schaute nun schaudernd zu seiner Schwester. Erika war die Erste, die reagierte. Sie eilte zu Hannah, nahm ihre Wangen in die Hände und schaute sie durchdringend an. Es war klar, dass sie wissen wollte, was das Kind meinte. »Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht klar gesehen, aber wenn wir uns zerstreiten, wenn wir nicht zusammenarbeiten, wenn er und er sich nicht vertragen, dann werden wir es nicht schaffen.« Daraufhin herrschte Stille. Alle versuchten nachzuvollziehen, was sie meinte. Sie sah irgendetwas in der Zukunft. Aber was? Schließlich knurrte Ahmed. »Wegen diesem Schwein ist meine Frau tot und mein Sohn wäre fast gestorben.« »Ach ja? Und warum kümmerst du dich da nicht um ihn?« konterte Clem. »Was hast du gesagt?« fragte Ahmed scharf. »Du hast mich verstanden. Hockst hier draußen und spielst Superheld, während dein Junge seine Mutter und seinen Vater verloren hat«, entgegnete Clem. »Halt deine...« setzte Ahmed an, der Vogel stieß sich vom Ast ab, das Pony wurde immer wilder, Clem schwang die Axt und dann hörten sie den Schrei. Er war so hoch und laut, dass es ihnen in den Ohren klingelte, und er kam aus Erikas Kehle. Dann rief sie, klar und deutlich, »Seid beide still, ihr Idioten!« Die Männer waren so verdutzt, dass sie wieder innehielten und sich nur feindselig anstarrten. Dann sprach Erika mit einer Autorität, die ihr Daniel niemals zugetraut hätte. »Herr Clem, Sie trainieren mit Daniel da drüben bei den Reben. Ahmed, du meditierst mit Hannah im Haus. Und ich lade das Wasser ab. Von dem verdammten Pony. Und dann halten alle ihre Schnauze.« It's the girl boss. Yeah, yeah, yeah. It's the girl boss.